immer, wir sind allein aus Gnaden errettet. Ist alles ein Geschenk. Wir fangen schon mit Geschenke an. Erster Advent. Gott beschenkt uns mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe. Alles, was wir brauchen, bekommen wir von oben. Gnade. Die Gnade ist erschienen. Diese heilsame, gesundmachende Gnade ist erschienen. So, das ist die Botschaft von Advent. Bevor ich weiter predige und euch das Wort Gottes bringe, lade ich euch noch ganz herzlich ein, und zwar zu den regelmäßigen Versammlungen hier im Haus. Am Mittwoch haben wir hier einen Gottesdienst, da bist du herzlich eingeladen. Das Thema wird sein, liebt Gott wirklich alle Menschen? Liebt er auch meinen bösen Nachbar? Liebt er meine Feinde? Liebt er die Tyrannen? Liebt er, ja, dass er die Guten liebt? Da sind wir schon einverstanden. Aber wie ist es mit den Menschen, die uns nicht so sympathisch ist? Liebt er alle Menschen? Also Jesus ist gekommen für alle Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Gott ist auch für einen Hitler gekommen. Gott ist auch für einen Eichmann gekommen. Gott ist für einen Stalin gekommen. Gott ist für einen Mao Zedong gekommen. Gott ist für dich und mich gekommen. Und wir sind auch nicht besser wie die anderen. Glaub mir das. Wir denken manchmal, wir sind, freuen wir haben nicht so viel Verbrechen gemacht. Weißt du, kleiner Neger oder großer Neger, sie bleiben das, was sie sind. So, also wir können unsere Haut nicht verändern. Wir sind das, was wir sind. Also der eine hat mehr Schuld auf sich geladen, der andere weniger, aber wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Also vergiss alles, vergiss die Vergangenheit. Gott liebt alle Menschen. Und das wollen wir vergewissern. Dann wirst du auch ganz anders anderen Menschen gegenüber treten. Dann wirst du sehen, das sind alles Freunde Gottes. Okay, das wird am Mittwoch sein. Am Donnerstag, am 6. Dezember haben wir Weihnachtsfeier und ich möchte alle ganz herzlich einladen. Sag's auch den anderen weiter. Bring was mit. Also bring Gebäck mit. Bring irgendwas, was du gerade zu Hause hast, was noch übrig ist irgendwo. Von deinem Geburtstag oder was auch immer, bring mit und lass uns eine gute Zeit zusammen haben. Und bring auch etwas zur Ermutigung. Wir wollen uns einander freuen. Kinder Gottes sitzen nicht zusammen und sind stille und drehen Däumchen. Nein, jeder habe etwas. Vielleicht hast du irgendwo was Schönes gelesen, ein Zitat, vielleicht ein Sketch, vielleicht irgendwo einen guten Gedanken. Oder die Theatergruppe wird uns auch was vorspielen, vortragen. Also wir werden eine gute Zeit haben. Und ich freue mich schon auf diese Zeit um 16 Uhr am Donnerstag. Natürlich eine ungünstige Zeit, aber wir haben nichts Besseres gefunden. Und das ist gut so, denke ich. Also du kannst eine Stunde früher aufhören. Es gibt gleitende Zeit, Arbeitszeit. Dann fängst du um 7 an und hörst dann um 3 Uhr auf. Okay, dann am Freitag geht's weiter hier bei uns. Das Thema wird sein, komm und du wirst sehen. Komm und du wirst sehen, das wird am Freitag sein und dann am Samstag, du kannst befreit werden, also für alle, die irgendwo gebunden sind. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, Gott erfüllt das, was er uns verspricht. Er erfüllt seine Verheißungen, sein Wort kommt nicht leer zurück. So, das nur nebenbei. Dann am 31. Dezember, das ist Silvester, haben wir volles Programm. Da musst du schon vorschlafen. Und guten Kaffee trinken oder was weiß ich, was du machst, wie du dich fit hältst. Wir fangen um 8 Uhr an und wir hören um 1 Uhr auf. Und wir haben dazwischen einen Lob- und Dankgottesdienst, dann haben wir Taufe dazwischen, dann haben wir dazwischen eine Mahlzeit oder Festmahl. Ja, Kinder Gottes feiern. Du glaubst gar nicht, wenn Jesus vom Himmel sprach, sprach er immer von einer Hochzeitsmahl, Hochzeitsfest. Da wurde immer gefeiert. Kinder Gottes feiern, auch unser Gottesdienst ist eine Feier, wo wir uns freuen und glücklich sind, ohne Wein und ohne irgendwo äußere Sachen. Wir freuen uns im Herrn, im Herzen. Die Freude ist eine Herzensangelegenheit, eine Einstellung und ich entscheide mich, ich will mich freuen. So, das ist eine Entscheidung und das kannst du immer, auch wenn du depressiv bist, wenn du traurig bist, wenn du entmutigt bist, wenn du was verloren hast, ich will mich freuen. Teufel, rutsch mir einen Puckel runter. Ich freue mich. Und dann gegen 12 Uhr oder 24 Uhr, wir werden dann beten, singen, Losungen nehmen und wir werden dann voll Power ins neue Jahr gehen. Und am 1. Januar haben wir dann um 19 Uhr Gottesdienst. Also, denke ich noch, ich bin ja aber nämlich sicher. Ja doch, 19 Uhr. 19 Uhr haben wir dann Gottesdienst und da wollen wir wieder neu anfangen, das Jahr 2013. So schnell vergeht die Zeit. Wir leben aus der Gnade. Glaubst du das? Bist du überzeugt? Die Gnade ist erschienen und so weiter. Der Heiland ist gekommen und er hat die Welt erlöst. Und Herolde, das ist Advent, Herolde ziehen aus und verkündigen, euch ist heute der Heiland geboren. Johannes der Täufer war einer, dann Elisabeth war die eine, dann waren so viele Vorboten des Herrn, die die Gnade verkündigt haben. Nicht die Leute entmutigt haben, nein, die haben einfach Mut zugesprochen. Er wird kommen, er hat versprochen und Gott wird sein Wort einlösen, auch wenn es tausende von Jahren dauern. Die erste Adventsbotschaft hat Gott selbst gebracht, das war im Paradies noch, als der Mensch gesündigt hatte. Dann hat er gesagt, und liebe Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Einer deiner Nachkommen wird einfach die Erlösung schaffen. Und das war Jesus von Nazareth, der Sohn der Maria. So, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Jesus steht schon an der Tür. Jetzt das zweite Kommen, das erste Kommen ist schon passiert. Wir müssen nicht mehr warten, dass er kommt, dass er der Messias, der Heiland und der Erlöser ist. Er ist schon gekommen. Jesus ist gekommen. Weißt du, wenn wir sagen, Jesus kommt, mach dich bereit. Nein, er ist schon gekommen. Ich musste ihn nur aufnehmen, ihn mein Herz öffnen und so weiter. Und das zweite, Jesus wird wiederkommen, um sich uns zu offenbaren und seine Kinder zu sich zu nehmen. Also große Ereignisse werfen diese Schatten voraus. Wir sehen, wir spüren, alles spitzt sich zu. Egal wo, kannst nach Deutschland gucken, da klappt es nichts mehr. In Ägypten, da brennt es wieder. Tunesien brennt es wieder. Im ganzen Orient, da ist was los. Da sind Vorzeichen. Das sind noch nicht die Zeichen. Denn Jesus sagt, es werden Kriegsgeschrei und Kriege sein. Aber das ist nur der Anfang. Hungersnöte ist nur der Anfang. Teure Zeiten ist nur der Anfang. Das sind auch Adventbotschafter. Also diese Vorzeichen. Hungersnöte, Inflation, Kriege, Kriegsgeschrei, Revolutionen, Umstürze, politische Veränderungen. Und jetzt kommt die Botschaft, und die Botschaft von der Gnade möchte ich. Das ist also meine Botschaft für heute, für diesen ersten Advent. Gott ist uns gnädig, gütig, dass er seinen Sohn gesandt hat. Er musste nicht. Er war nicht verpflichtet, dir den Heiland zu schicken. Er war nicht verpflichtet, Jesus am Kreuz sterben zu lassen. Und Jesus war auch nicht verpflichtet, am Kreuz zu sterben. Und der Heilige Geist ist auch nicht verpflichtet, hier auf diese Erde zu kommen. Es ist alles Gnade. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Weißt du, ich werde nicht aufhören, wenn du Amen sagst. Ich habe keine Angst. Also, dass wenn du Amen sagst, dass ich jetzt langsam Schluss machen muss. Nein, da fange ich erst richtig an zu predigen. Ganz ruhig Amen sagen, wenn es dir was passt und gefällt. Meine Botschaft, also aus Gnaden seid ihr gerettet, allein aus Gnaden. Weißt du, für viele Leute ist das zu wenig. Kann ich nichts tun? Kann ich keinen Beitrag leisten? Ich möchte mich auch was anstrengen. Jemand kam zu mir und sagte, Herr Matutis, Sie hätten eine große Religion gründen können, wenn Sie von den Leuten was erwarten würden und sagen würden, Leute, ihr müsst euch anstrengen. Wer gerettet werden möchte, der soll einen Handstand machen. Also verlangt von den Leuten was und die Leute werden kommen und sie werden nachlaufen ihnen und sie werden Erfolg haben. Aber das Schlimme dabei ist, ich kann nichts verlangen. Es ist schon alles getan. Ich bin 2000 Jahre zu spät geboren. Ich kann nicht mehr ans Kreuz gehen und sterben oder jemanden ans Kreuz schicken und dort sterben zu lassen. Nein, es ist schon alles getan. Die Erlösung ist gratis, ist umsonst. Puh. Da kannst du nicht mit Euro bezahlen, auch wenn du eine große Spende geben würdest. Du darfst ruhig eine Spende geben. Aber deshalb kannst du damit deine Erlösung nicht kaufen. Deshalb kannst du deine Gesundheit nicht kaufen. Deshalb kannst du auch deine Befreiung nicht kaufen. Es ist alles umsonst. Für viele ist das auch so zu billig. Sie möchten etwas tun, etwas leisten, etwas vollbringen. Jesus sagt am Kreuz, es ist getan. Die Erlösungsarbeit, das Erlösungswerk Gottes, also die Erlösung für uns, Gott gegenüber, ist geschehen. Die Rechnung ist bezahlt. Du bist freigesprochen. Du darfst in den Himmel gehen und so hineingehen, als wenn nichts passiert wäre. Du hättest, als wenn du noch nie gesündigt hättest, du bist rein und heilig, ohne irgendwelche Zutaten von dir. Du musst es nur annehmen, es ist passiert, es ist geschehen. Der Teufel ist besiegt, er ist gebunden, er ist entrechtet, entmachtet, was auch immer. Der Tod hat keine Macht mehr an dir, das ist also, ich meine, der ewige Tod, die Verdammnis, die Hölle. Der Weg zu Gott ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Und jetzt, wenn du ins Heiligtum kommst, ins Haus Gottes kommst, bist du gleich schon in der Gegenwart Gottes. Das ist gewaltig. Früher war das gar nicht so. Im alten Tempel in Jerusalem, da mussten die Leute ins Heiligtum und dann musste nur der Priester oder durfte nur der Priester ins Allerheiligste gehen. Heute, wenn du in die Versammlung kommst, du bist gleich sofort in der Gegenwart Gottes. Weil da gibt es keinen Vorhang mehr. Die Tür ist offen, es ist vollbracht. Du darfst wieder leben. Du musst nicht mehr Angst haben, der liebe Gott straft mich. Für was auch immer. Der Himmel steht dir offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum, hat ein Liederdichter mal gesagt. Weißt du, Gnade ist so billig, so einfach, so schlicht, dass es für die meisten Leute zu kompliziert ist, sie anzunehmen. Weil es so einfach ist. Du musst nur sagen, ja, und es ist schon passiert. Oder du musst nur sagen, Amen, so sei es, und es ist schon passiert. Deine Heilung ist so einfach. Du musst nur sagen, ja, Herr, in deine Wunden bin ich geheilt. Wann? Der Zeitpunkt liegt in Gottes Hände. Meine Zeit steht in deinen Händen, steht im Wort Gottes mal. Also, es ist getan. Und jetzt, selbst wenn du noch so viel tun würdest, würde dich gar nichts nützen, weil es schon bezahlt ist. Dann kriegst du dein Geld wieder zurück. Und wenn du heute etwas tust aus Liebe zu Gott und denkst, du musst noch etwas abtragen, das kriegst du wieder zurück. So wie die Brüder von Josef, sie haben ihr Geld wieder im Sack wiedergefunden. Das war wieder zurückgegeben worden. Jesus schenkt es umsonst. Josef ist so reich. Jesus ist so reich, dass er sich das leisten kann, dir das Geld wieder zurückzugeben. Und deshalb, was du tust, was du zahlst, was du machst, das kriegst du wieder in der Ewigkeit zurück auf deinem Nachhauseweg. Die Gnade ist erschienen. Du musst nur annehmen, behalten, bewahren diese Gnade. Sich an der Gnade halten. Ich bin gerettet aus Gnaden. Ich kann nichts tun. Selbst wenn ich wollte. Ich bin 2000 Jahre zu spät geboren. Du darfst mit der Gnade natürlich nicht spielen. Das will ich auch hier vorneweg sagen. Weißt du, manche Leute denken, naja, Gott sieht mich, Gott ist blind auf einem Auge und auf dem anderen sieht er nicht, drückt zu. Nein, wir dürfen mit der Gnade nicht spielen. Gott ist gnädig. Aber irgendwo ist seine Langmut auch zu Ende, Geschwister. Das muss uns auch ganz klar sein. Er ist gnädig. Und wer mehr gnädig ist, der ist er gnädig. Da kannst du nichts dagegen machen. Viele Christen sind auch aus der Gnade wieder gefallen. Die sind wieder aus der Gnade gefallen. Das geht ganz leicht manchmal, ganz schnell. Schneller als du glaubst und denkst. Weißt du, die Gnade ist ohne Wirkung. Sobald du wieder zurückgehst zum Gesetz, zum Judaismus, zu Traditionen und denkst, jetzt muss ich was Besonderes tun und leisten. Da kommst du aus der Gnade wieder raus. Du machst die Gnade wieder zunichte. Nein, Herr, ich will bezahlen, ich will nichts umsonst haben. Weißt du, wir gehen nach dem römischen Recht oder versuchen nach dem römischen Recht zu leben. Ich schenke was oder Gott schenkt dir was und du denkst, du musst wieder zurückschenken. Nein, du musst es nur annehmen und akzeptieren, es ist dein. Und du musst nur sagen, danke und nicht römisch denken, gesetzlich denken, dogmatisch denken. Judaistisch denken, ich tue was oder Gott tut was und ich muss auch was tun. Nein, du musst nur annehmen. Gnade musst du annehmen. Galater Kapitel 5, Vers 2 bis 4, da heißt es, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lässt, so wird euch Christus nichts nützen. Wir haben eine große Diskussion zurzeit in Deutschland über die Beschneidung. Wenn ihr wieder zurückgeht in die alte Tradition, in alle Religionen, habt ihr alles verloren. Ist Christus nutzlos? Und ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz halten muss und dem ganzen Gesetz gegenüber schuldig ist. Und ihr verliert Christus dabei. Wenn ihr euch beschneiden lässt, das heißt, was es auch immer ist jetzt die Beschneidung. Ich meine jetzt nicht nur, dass die Juden und Moslems da ihre Kinder beschneiden wollen. Weißt du, wenn ihr euch wieder zurückgeht in eure Tradition, in euren Ursprung wieder, in eure Religion, dann nützt Christus nicht. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden solltet oder wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen, sagt er. Und da war die ganze Arbeit Jesu umsonst und vergeblich. Die Leute, die wieder zurückgehen, fallen aus der Gnade. Die fallen aus dem Nest. Die fallen aus dem Schutz, aus der Geborgenheit Gottes. Jeder, der sich beschneiden lässt, wird an Gott schuldig. Jesus, das, was du gemacht hast, taugt nichts. Ich mache meine Sache. Ich ziehe meine Sache durch. Ich glaube, dass wenn ich mich anstrenge, wenn ich das ablege und das ablege und das, nicht mehr rauche, nicht mehr fluche, nicht mehr lüge, nicht mehr stehle, nicht mehr morde, dann, nein, du bist neu, wenn Christus in dir kommt, dann musst du das alles gar nicht mehr tun. Du bist unter Gott und das tust du nicht. Nicht durch unsere Anstrengung werden wir geheiligt, durch das Halten der Gebote. Nein, wir werden durch die Gnade selig. Wir verärgern Gott und beleidigen ihn und diskriminieren Jesus Christus und sein ganzes Werk, seine ganze Mühe, seinen ganzen Einsatz, wenn wir wieder uns beschneiden lassen. Lies, was Paulus dann den Galatern schreibt in Kapitel 5. Der verwirft die Gnade Gottes, der macht das Kreuz Jesu zunichte, der verachtet das Blut, viel wertlos. Ich strenge mich in meiner Kraft, in meiner Energie. Der verlässt bewusst Jesus und zieht wieder Jesus aus und fängt wieder das alte Leben wie früher an. In der Tradition, die handeln im Unverstand, sagt Paulus in Galater Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Die sind verrückt. Jeder, der wieder zurückgeht, was der Hund ausgespuckt hat und wieder frisst, der macht Jesus zunichte. Der gibt seine Freiheit auf und glaubt den Lügen des Teufels. Ihr müsst euch anstrengen. Um erlöst zu werden, musst du dich nicht anstrengen. Kannst du Amen sagen? Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Da musst du dich nicht anstrengen. Nachher, nachdem du ein Kind Gottes bist, dann musst du mit Jesus gehen, dich an Jesus festhalten. Herr, ich lasse dich nicht. Aber um gerettet zu werden, das ist Gnade. Umsonst. Weißt du, diejenigen, die wieder zur Beschneidung zurückgehen, die haben die Predigt des Evangeliums nicht verstanden. Damals wie heute. Paulus, das war das große Problem des Apostel Paulus. Die haben die Predigt nicht verstanden. Die haben nicht gut zugehört. Die haben Jesus und Beschneidung noch haben wollen. Das geht nicht. Entweder Jesus oder die Beschneidung. Durch den Rückfall in die alte Zeit, durch die Beschneidung, haben sie die Gnade zerstört bei sich selbst. Also sie lassen alles liegen. Das, was Jesus alles für sie getan hat, das verachten sie. Das war nichts. Ich muss auch was tun. Mich geißeln. Ich muss fasten und beten. Ich muss mich quälen. Ich muss auf das verzichten, auf das. Und das ist Beschneidung. Beschneidung ist nicht nur am Geschlechtsteil. Beschneidung hat das mit den ganzen Menschen zu tun. Ich darf das nicht mehr. 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 Du darfst am Schluss gar nichts mehr. Nicht einmal mehr leben und atmen. Weißt du, wenn du dich wieder dich beschneiden lässt, in welcher Form auch immer, du machst deine Taufe zunichte, der Bund mit Gott, das du geschlossen hast, das war nicht null und nichtig. Und die Bibel sagt, dass man, wenn man auf Jesus, auf Gott Schande bringt, dass man ein Kind des Teufels ist, man geht wieder zurück und glaubt den Lügen der Tradition, des Formalismus. Paulus fragt jetzt noch etwas und sagt den Galatern, Galater, wer hat euch verhext? Da musst du nicht irgendwo zum Zauberer gehen, du kannst sogar zum frommen Zauberer gehen. Weißt du, wer hat euch verhext? Da kamen Juden, die haben sich eingeschlichen in die Gemeinde, dort in der Urgemeinde, und haben gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz von Moses halten, ihr müsst euch Vorschriften, die unsere Väter hatten, von Händewaschungen und was weiß ich, von welchen Waschungen auch immer, und durch die Gesetze des Verzichtes, ihr müsst dies und das, und ihr müsst womöglich noch Opfer bringen. Und wer hat euch verhext? Es gibt so viele Christen, die sind verhext und wissen nicht, dass sie verhext sind. Wer hat euch verzaubert? Eigentlich steht richtig ja, wer hat euch verhext? Die sind nicht mehr normal. Die haben das Evangelium nicht begriffen. Paulus hat klipp und klar gepredigt und ihnen deutlich gemacht, was das Evangelium ist. Ihr müsst nicht das Gesetz des Moses halten. Wir sind jetzt unter der Gnade. Das Gesetz war nur gut zu verstehen, warum Jesus kommen musste, warum er sterben musste, wieso das alles so war. Die Gnade ist für dich und mich. Weißt du, und für viele Menschen, denen die Gnade nicht ausreicht, weißt du, was bei denen passiert? Die fallen zurück in die Steinzeit der Religion. Die fangen wieder Opfer zu bringen, die nichts bringen, die niemandem was nützen. Sie haben den Schein zwar noch der Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen sie dabei. Ihnen fehlt das wahre Leben. Und das wahre Leben ist, wenn du die Verbindung zu Gott hast, wenn du im Glauben stehst und sagst, ich vertraue der Erlösung, das, was Jesus in meinem Leben vollbracht hat, das reicht aus, ist mehr als genug. Und ich habe eines festgestellt, Menschen, die zurückgehen, fallen wieder in ihre alten Sünden zurück. Und oft wird es mit den Menschen siebenmal schlimmer, als es vorher war. Da fangen sie an, gegen Gott zu rebellieren. Gott hilft mir nicht, Gott steht mir nicht bei, ich verstehe Gott nicht, der spricht nicht mehr zu mir. Die werden sogar Gott gegenüber ganz frech. Und ich beobachte die Leute, die zurückgehen. Weißt du, die möchten was tun, aber die tun es nicht, was sie sollten. Weißt du, Gott erwartet, wenn du jetzt gerettet bist, die Gnade erlebt hast, jetzt fügst du dich in seinen Haushalt ein, in seine Gemeinde, in sein Reich. Aber nein, was machen sie? Sie fangen an, ihre eigene Suppe zu kochen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie belasten ihr Gewissen, sogar noch das Gewissen anderer. Ihr müsst so machen, wie ich das mache. Und das sind auch schon Gesetze. Wir leben unter der Gnade und wir müssen niemanden nachäffen. Du bist ein Original. Und du hast die Gnade erlebt, persönlich. Weißt du, die Gnade ist eine persönliche Sache. Gott gibt eine Amnestie und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt bleibe diese Vergebung. Wandle in diese Vergebung. Aber nein, was machen sie? Sie laufen mit einem schlechten Gewissen weiter herum, heucheln, tun so als ob, spielen den Pharisäer. Können einem nicht direkt in die Augen gucken. Das ist auch noch eines. Du merkst ganz schnell, welche Leute echt und nicht echt sind. Welche in Dogmatismus zurückverfallen, in Traditionen, Formalismus, die Gnade nicht so begreifen. Wir müssen mehr und mehr die Gnade begreifen, nicht das Gesetz. Das Gesetz ist vorbei, ist abgetan. Das Alte Testament, wir sind im Neuen Testament inzwischen. Wir haben die Offenbarung Gottes. Uns ist Jesus erschienen, der Heiland der Welt. Und das, was die Gnade nicht geschafft hat, wird Gesetz 100-mal nicht schaffen. Das Gesetz konnte sie nicht verändern, konnte sie nicht erneuern und nichts und so weiter. Und jetzt versuchen sie auch mit dem Fleisch, das ist auch Gesetz, Dogmatismus, in ihrer Kraft, in ihrem Denken, Philosophieren, sich vorzustellen, dann geraten sie in der Esoterik, ist auch wieder so ein Gesetz, Esoterik, nach bestimmten universellen Gesetzen versuchen sie dann was zu verändern, geht auch nicht. Du kannst dich nur verändern durch die Gnade. Und Gott kann dich nur durch die Gnade verändern. Weißt du, wenn wir die Gnade verachten, liegen lassen, nicht mitnehmen, wir sind abgeschnitten vom Stamm. Wir sind abgeschnitten und wir werden zu abfallen, vernichtet werden. Gott zwingt natürlich niemand zum Guten. Er sagt, du kannst deinen Weg gehen, aber du kannst auch meinen Weg gehen. Mein Weg ist viel besser für dich. Meine Gedanken sind viel besser für dich. Du verstehst vielleicht nicht alles, warum ich dir alles so vergeben habe. Ich könnte böse auf dich sein, verärgert, beleidigt, aber vergiss es. Du bist ja Mensch, bist ja Staub. Jesus brachte das vollkommene Opfer, Hebräer 10, Vers 5 bis 14. Eine vollkommene Erlösung, eine endgültige Erlösung hat er gebracht. Was Besseres gibt nicht mehr als das, was Jesus uns gegeben hat. Das Blut der Tausende und Abertausende, Hunderttausende von Ochsen konnte die Menschen mit Gott nicht versöhnen. Und nur ein Tropfen vom Blut Jesu hat dir die Erlösung gebracht. Und du musst es nur annehmen und akzeptieren. Jesus war das Lamm Gottes. Er gab sein Leben für die Menschheit, auf dass alle, die an ihn glauben, jetzt gerettet werden und nicht mehr verloren werden. Und mit dem Tod Jesu hat das Zeitalter der Gnade begonnen und so weiter. Und du musst nicht mehr wieder zurück zur Beschneidung, zurück zu dieser Steinzeitreligion. Weißt du, wir sind erlöst. Wir denken immer, ich muss die Uhr zurückdrehen. Nein, wir müssen nach vorne schauen. Gott vergisst die Vergangenheit, Gott beschäftigt sich nicht mit der Vergangenheit. Was war, das war gewesen. Deshalb, Gott denkt auch nicht mehr an unsere Sünden. Das ist passé. Du hast Vergebung und das aus Gnade. Gott sagt, alle deine Sünden werfe ich hinter mir. Kannst du mir sagen, was hinter Gott noch kommt? Gar nichts mehr. Schwarzes Loch höchstens. Also, das Zeitalter der Gnade hat begonnen. Wir sind in einer neuen Zeit. Die Christen damals, die gläubig waren, die Jünger Jesu, von denen hieß es, die den neuen Weg gehen. Wir gehen heute als Christen einen neuen Weg. Nicht mehr diesen alten Weg des Gesetzes, sondern den Weg der Gnade. Gott hat uns angenommen aus Gnade. Da hat ich gesagt, hör mal, ich nehme dich auf, aber ich stelle dir einige Bedingungen. Erfülle das und das und das zuerst, lerne das Glaubensbekenntnis, bete siebenmal Ave Maria und dann dreimal Vater Unser. Nein, der hat überhaupt nichts. Der hat nur gesagt, nimm Jesus an. Und das war alles. Gnade gibt es ohne Vorbedingungen, ohne Vorleistungen. Weißt du, da muss ich zuerst mal mir einen Anzug kaufen, damit ich Gott begegnen kann. Vergiss das, den Schmarrn. Oder jetzt muss ich mich waschen. Weißt du, du kannst zum Herrn auch als Dreckspatz kommen. Ich werde nie vergessen, in einer Evangelisation, da kommt einer, der mit Kohlen geschleppt hat, schwarz noch und so weiter, und setzt sich, da sogar einen Stuhl schwarz gemacht. So viel, weißt du, der setzt sich und der hört die Predigt und dann, wer möchte Jesus annehmen? Er war der Erste. Und kommt mit seinem Blaumann oder dreckigen Kohlenanzug, kommt nach vorne und nimmt Jesus an. Das war für mich so groß. Weißt du, da musst nicht zuerst mal in die Reinigung. Die Reinigung, die Quarantäne kommt erst nachher. Er nimmt dich an, so als Wilden. Der nimmt dich auf und dann bringt er dich in Sicherheit, in Obhut. Das ist Gott. Gnade. Dieses Leben ist auf Erlösung angelegt. Deine Erlösung ist der einzige Zweck, warum du hier bist, dass du die Gnade kapierst. Und es ist für manche sehr schwer, die Gnade zu verstehen. Ich muss was tun. Wir sind katholisch erzogen, religiös gedrillt. Weißt du, ich muss was tun. Ich muss wie Zeugen Jehovas auf der Straße mit dem Wachtum stehen. Dann bin ich erst der treue Knecht. Oder ich muss Zeugnis geben. Ich muss Jesus öffentlich bekennen. Und ich habe erlebt, die meisten Leute, die zu Jesus kamen, die kamen mit dem Herzen, die kamen ganz still im Verborgen, die haben sich hinten hingestellt. Wenn das wahr ist, ich glaube an Jesus und die sind gerettet. Da musst du keine religiösen Übungen vollbringen. Du wirst geboren und bist geboren worden, einfach nur, dass du hier begreifst, Jesus ist für mich gekommen. Das ist alles. Und dann hast du Jesus begriffen und jetzt beginnt das geistliche Wachstum. So wie ein Baby, das geboren wurde, jetzt beginnt das Baby sich zu entwickeln, zu entfalten, zu lernen. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Du bist durchgebrochen, hast den Schoß der Mutter gebrochen und jetzt bist du da in dieser Welt. Das ist Wiedergeburt. Ja, ich muss mich anstrengen jetzt. Jetzt muss ich Glaubenskurs besuchen. Es ist alles gut und richtig, Glaubenskurse zu besuchen, die Bibel durchzulesen und regelmäßig in die Versammlung zu gehen. Alles ist wunderbar. Aber das sind nicht die Voraussetzungen, um gerettet zu werden. Voraussetzung ist nur, dass du die Gnade Gottes annimmst. Die Gnade Gottes ist ein freies Geschenk. Freies Geschenk, das angenommen werden muss. Wer das nicht annimmt, der bekommt keine Gnade, hat Pech gehabt. Es ist für dich da. Jeder kann gerettet werden, der gerettet werden will. Selbst ein Selbstmörder, wenn er vom Fenster, vom 10. Stock runterspringt, hat wenigstens ein paar Sekunden Zeit noch, kann, bevor er die Erde berührt und aufschlägt, kann er sagen, Jesus, hilf mir! Und der wird gerettet, bevor er die Erde erreicht. In seiner Verzweiflung. Wer überleben will, der braucht diese Gnade anzunehmen. Und dann beginnt die Pflege, dann beginnt die Fürsorge, dann beginnt das geistliche Leben. Und die gerettet wurden, wurden hinzugetan zur Gemeinde. 3000 Leute damals. Stell mal vor. Die wurden gerettet. Und das war wieder eine Gnade. Und ich komme nachher auf diesen Gnadenpunkt zu sprechen, dass Gott an uns arbeitet. Dann führt Gott uns weiter. Und das alles aus Gnaden. Und gerade den schlimmsten Menschen begegnet in Gnade. Denk an Saul von Tarsus. Wütend, zornig, ärgerlich, verbittert, frustriert. Und dann, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Hat Saul Jesus gesucht? Nein, Jesus hat ihn gesucht. Und das ist Gnade. Jesus sucht uns, sucht Verlorene. Er sucht die Sünder, er geht den Sündern nach. Und dann stellt er dich in die Gemeinde, dann gibt er dir Gaben, auch das alles umsonst. Alle Gaben des Geistes sind umsonst. Alles, was der liebe Gott uns schenkt an Fähigkeiten, das ist umsonst. Natürlich ist die Gnade keine Narrenfreiheit, dass du alles machen kannst, was du willst. Nein, Gottes Gnade läuft in Schranken. Gottes Gnade kannst du nicht einfach missbrauchen. Gott achtet schon selbst darauf, dass du nicht zu übermütig wirst. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber Gott arbeitet sehr zielbewusst. Gnade ist nicht, dass man alles duldet. Weißt du, Gott war mir gnädig, jetzt muss ich auch alles dulden. Nein. Du musst dann konsequent sein in deinem Leben. Gnade hat auch einen Preis nachher. Und dann kommt, was Bonhoeffer sagt, es gibt keine billige Gnade. Weißt du, die Erlösung ist billig, ist umsonst, gratis. Aber dann beginnt die Nachfolge. Und dann musst du deinen inneren Schweinehund kreuzigen und opfern. dein Ego, dein Stolz. Gnade ist nicht, dass man sich alles gefallen lässt. Das ist auch nicht Gnade. Oder dass man überall hingeht und überall mitmacht. Gnade ist nicht, dass man alles akzeptiert und alles duldet. Weißt du, dann beginnt die Gnade auszuleben. Die Gnade ist erschienen und dann heißt es jetzt, bleib in der Gnade. So wie ich gesagt habe, du kannst aus der Gnade auch fallen. Und viele sind gefallen aus der Gnade. Die haben die Gnade verloren. Ein Demas, der die Welt lieb gewonnen, steht in der Bibel. Gnade hat also auch seine Grenzen. Wer gerettet werden will, der muss zuerst einmal aufhören, sich gegen die Gnade zu sträumen. Der Herr sagt, jetzt bestimme ich, was mit dir passiert. Und nicht mehr du. Du hast die Schuld erlassen, Erlassung bekommen, du hast Frieden bekommen mit Gott, aber jetzt sage ich, wie es mit dir weitergeht. Dann lebst du nicht mehr dein Leben, sondern jetzt lebst du das Leben Gottes in deinem Leben. Dann kannst du dich nicht mehr überall rumtreiben und wieder schmutzig und dreckig werden. Jetzt musst du aufpassen, dass ich die Gnade nicht verliere. Oder aus der Gnade fallen. Oder dass ich irgendwie in einen wirren Zustand hineingerate und durcheinander komme. Weißt du, das ist, was der Teufel versucht. Er versucht, dich durcheinander zu bringen, zu verunsichern. Weißt du, das reicht nicht ganz aus. Du musst zu uns kommen. Weißt du, wo du hinkommen musst? Du musst zu Jesus hinkommen. Und ich versuche, dich nur zu Jesus hinzubringen und nicht zu irgendeinem Hauskreis, in eine Gruppe, eine Sekte, eine Gemeinde oder was weiß ich alles. Wir müssen zu Jesus kommen, Geschwister. Und das ist die Gnade, die uns zusteht. Alles andere ist Unfug. Komm zu Jesus. Ich lade dich ein, ich möchte schon das Wort Gottes predigen, aber ich möchte dich zu der Gnade Gottes bringen, dass du in der Gnade lebst, dass du auf eigene Füße stehst, dass du weißt, mein Erlöser lebt. Unsere ganze Gesellschaft ist verseucht durch Vermischung. Das Heil ist verwässert. Die Menschen versuchen, sich da ein bisschen anzupassen, sich da ein bisschen anzupassen, sich da ein bisschen irgendwo einzubringen. Nein, wir müssen ganz konsequent in Gott gegründet sein und unsere Wurzeln in den Herrn schlagen. Dazu sind wir in der Gemeinde. Der Herr tat hinzu. Und das Wort Gottes nahm zu in der Urgemeinde. Lies mal Apostelgeschichte 2, Kapitel 2, ab Vers 40. Weißt du, die Leute lebten konsequent. Und dann hat Gott ganz manchmal ganz mächtig geredet. Da wollte doch einer Gott betrügen, der Ananias und Sapphira. Verstehst du, was Gott vorzumachen? Gott lässt sich nichts was vormachen. Weißt du, der, wo Gott was vormacht, der denkt, jetzt ich zeige, wir haben auch so teuer den Acker verkauft, der gibt den Geist auf. Der gibt das Leben auf. Und die fielen wie tot, beide fielen wie tot um. Sei froh, dass die Menschen heute nicht tot umfallen in der Gemeinde. Aber in einer richtigen biblischen Gemeinde wäre das der Fall. Wäre ein normaler Zustand. Wer die Gnade aufgibt, fällt aus der Gnade. Verliert die Gnade. Im Neuen Testament wird ganz hart gekämpft. Also eigentlich, die Brüder hätten noch so viel zu sagen gehabt. Die Aposteln und die Lehrer der Gemeinde. Aber die mussten sich ständig mit den ganzen Irrlehrern sich so beschäftigen. Die versuchen sich einzuschleichen und die Leute von der Gnade wegzubringen. Ja, ihr müsst bestimmte Speisen beachten. Ihr müsst koscher essen. Und kommt zu mir und lernt bei mir koscher kochen und essen. Das ist alles Unfug und Unsinn. Judaismus ist das größte Verderben für die Christenheit. Zurück ins Alte Testament, zurück zu den jüdischen Festen. Weißt du, wir brauchen keine jüdischen Feste, und wir haben die christlichen Feste. Weihnachten, Jesus ist gekommen, Halleluja. Ostern, er ist auferstanden. Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen. Das sind die Feste, die wir feiern. Und nicht da, ja, unsere Vorfahren irgendwo, die kamen da aus Ägypten raus. Die Zeit ist vorbei. Da bist du nicht verwandt mit denen. Wir sollen die christlichen Feste feiern. Aber da kommen die Leute und sagen, ja, Weihnachten ist kein christliches Fest. Für mich ist Weihnachten das christlichste Fest aller Feste. Die können erzählen mir, was sie wollen. Weißt du, ich kriege so viele Briefe und so weiter und so viel Post. Ja, du feierst Weihnachten. Du hast angekündigt Weihnachtsgottesdienst. Weißt du, ich feiere Weihnachten. Ich brauche doch den jüdischen Schmarrn nicht und den unchristlichen Gedankengut, was die Leute da alles haben. Wir haben christliche Feste. Ostern. Nein, Passa. Nein, Passa ist nicht für uns. Ostern ist für uns das Fest. Er ist auferstanden und er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die Juden haben diese Hoffnung nicht. Die Moslems haben nicht diese Hoffnung. Und wir feiern diese Feste. Und ich bin davon überzeugt und bleib ganz fest und lass mich nicht von der Gnade abbringen. Das sind alles Gnadentaten des Herrn. Und die Apostel priesen die großen Taten Gottes, was Gott getan hat. Und was hat Gott getan? Er hat Jesus gesandt. hat Jesus auferweckt, hat Jesus in den Himmel geholt, hat den Heiligen Geist uns geschickt. Pfingsten ist ein tolles Fest. Und nicht nur die erste Ernte, das sind Feste von den Fruchtbarkeitskulten, wenn du genau hinguckst und Geschichte ein bisschen kennst und die Hintergründe verstehst. Wir sollten aufhören von der Vermischung. Und da haben die Apostel immer gekämpft. Ständig waren sie mit diesem Zeugs beschäftigt. Leute, glaubt doch denen nicht. Die sind Schmeichler und Schmierer und Schleimer. Glaubt doch denen nicht. Lebt doch geistlich gesund. Schaut auf den Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr Jesus habt, habt ihr alles, was ihr braucht. Das ist so einfach. So einfach. Aber da kamen Leute und Paulus schreibt, da schleichen sie sich in unsere Gemeinde hinein und versuchen die Freiheit auszuspionieren, die wir haben. Die spionieren. Was macht ihr? Ja, und dann versuchen sie gegenzusteuern, versuchen Korrekturen zu bringen. Aber es steht geschrieben. Weißt du, ich glaube an die ganze Bibel, aber richtig geteilte Bibel. Das Alte Testament ist für die Juden. Ist für die Erde, für das Leben hier. Das sind irdische Dinge versprochen. Ich glaube an das Neue Testament. Es ist für uns. Und weißt du, in die Offenbarung ist das Bild, wie wir als Erlöste einmal sein werden, die Hütte Gottes bei den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Panik. Weißt du, sie schleichen sich rein und die beschleichen sich rein, die nur stehlen wollen. Die selbst nicht gearbeitet haben und auf Kosten anderer als Schmarotzer sich bedienen wollen. Das sind Diebe. Und die versuchen, Paulus sagt, die versuchen auszuspionieren eure Freiheit. Und weißt du, was unsere Freiheit ist? Ich kann essen und ich muss nicht essen. Verstehst? Ich kann Götzenfleisch essen. Da interessiert mich nicht, ob das bei der Freibank hergestellt wurde, ob da alles koscher ist und was dabei gemischt ist. Ich muss da nicht genau gucken. Weißt du, was heutzutage ist ein großes Problem, du weißt bald gar nicht mehr, was du essen sollst. Und dann kommen die Esoteriker, die New Age-Leute, dann kommen die Demeter-Leute, da kommen alle möglichen Leute und versuchen dir, das Essen beizubringen. Und dann wird der Tag kommen, in der Bibel steht es, die werden verbieten, Fleisch zu essen, nur noch Gemüse. Ist das alles richtig? Aber als Christ kann ich alles machen. Ich bin zur Freiheit berufen, erlöst durch die Gnade Gottes. Ich muss nicht mehr mich nach diesen Dingen richten. Und ich weiß, dieser Leib wird eines Tages hier werden und dieser Leib wird Staub werden. Würmer werden fressen. Ja. Ich muss nicht Angst haben um diesen Körper, dass ich den Körper so recht und schlecht durchbringe. Nein, ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich habe die Gnade erlebt und ich werde einen neuen Körper bekommen, einen vollendeten Körper bekommen. Da werden alle Zähne drin sein. Da wird alles in Ordnung sein. Ich werde genug Haare auf dem Kopf haben. Wird ganz toll aussehen, glaub mir das. Einen verherrlichten Leib. Das ist Gnade. Und das alles umsonst. Weißt du, umsonst, Bruder, Schwester. Du hast ein Anliegen, ein Problem. Du kannst umsonst zum Heiland kommen. Da muss nicht zuerst einmal, so wie ein amerikanischer Evangelist hier in Berlin erzählt hat, wenn ich für dich beten soll und wenn du gesegnet werden solltest, ich opfere 1.000 Euro, dann werde ich für dich beten. Quatsch! Das ist Schmarotzertum. Weißt du, die predigen fürs Geld und nicht aus Liebe zu Jesus. Zu Jesus kannst du kommen, da kriegst du noch Geld. Dann sagt er, nimm, was du brauchst. Du musst da nicht, also Leute, bei Jesus muss man nicht opfern. Ich habe mal einen Gottesdienst gehabt mit Hippies und so Gammlern, so Jesus-People-Gottesdienst. Und da irgendwo stand ich vorne und nehme das Opfer auf und sage ich, ich spüre heute, wenn irgendjemand in Not ist, und das sind Hippies gewesen, Gammler, so Jesus-People. Und wenn irgendjemand in Not ist, der darf sich aus der Kollekte sich was rausholen, was er braucht. Da haben manche gezittert. Sie haben gedacht, jetzt werden die Hippies dem Pastor Matthäus das Geld stehlen. Du, am Schluss kam einer und sagte, Bruder Matthäus, ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Ich habe mir das Fahrgeld rausgeholt. War das recht so? Ich gebe das gerne zurück. Nein, ich habe extra gesagt, wenn jemand in Not ist, der darf sich was rausholen. Und deshalb, ich sage dir, in einer Versammlung, wo Jesus gegenwärtig ist, da musst du nicht Angst haben, dass Diebe da sind. Dass die Leute die Freiheit missbrauchen. Nur Leute, die nicht richtig in Gott stehen, die werden die Freiheit missbrauchen. Die werden die Kasse stehlen und abhauen mit der Kasse. Ich habe auch schon so etwas erlebt. Weißt du, viele tun so scheinheilig. Also in Stuttgart, meine erste WG, also Wohngemeinschaft, Jesus People, also in dieser Wohngemeinschaft, wir wollen alles gemeinsam machen, so wie der Herr es will. So wie die ersten Christen, sie hatten alles gemeinsam. Und ich habe gesagt, Leute, das hat damals nicht funktioniert. Dieser erste Kommunismus hat nicht funktioniert und es wird auch heute nicht funktionieren. Nein, wir wollen das. Und was hat dann der gute Mann? Den haben sie dann als Ältesten gewählt, so in der Gruppe. Und der hat das Geld geklaut und ist nach Indien abgefahren mit seiner Freundin. Und 30.000 Deutschmark gestohlen. Und dann wussten wir nicht mehr, wie wir die Miete bezahlen sollen für das Haus. Aber wir wollen gemeinsam. Hör auch nicht auf Leute, die ganz super fromm sein wollen. Schmeiß diese Leute über Bord und sag, Leute, das ist nicht Evangelium. So super fromm. Wir wollen genauso machen wie die ersten Christen. Alles gemeinsam in einem Pott. Und dann, als genug Geld da war, dann die Kasse stehlen. Da musst du reif sein dafür. Du musst reif dafür sein, um die Kasse zu behalten. Sogar Judas hat Probleme gehabt, hat Jesus bestohlen und war ein Apostel. Nach 3 Jahren klaute Geld noch. Also, hör auf, fromm zu sein. Sei normal. Und es ist Gnade, dass du normal sein kannst. Ganz normal. Ich kann haben und kann nicht haben, kann sein und nicht sein. Die meisten Christen sind nicht normal. Die versuchen so super geistlich zu werden. Super geistlich. Es ist Gnade, wenn du geheilt wirst. Aber es ist auch Gnade, wenn du nicht geheilt wirst. Vielleicht lernst du dann mehr, als wenn du geheilt worden wärst. Es ist Gnade, dass du frei wirst. Aber es ist auch Gnade, dass du gebunden bleibst. Da sagst du, wie bitte? Doch. Gott weiß, was er dir zumuten kann. Wer dich an der Leine halten kann. Wer dich bewahren kann. Vor Schlimmeren. Die meisten Seelen wissen nicht, was ist richtig, was ist gut. Du musst von Geist Gottes geführt werden. Du musst in der Gnade wachsen und wachsen und wachsen. Wie heißt es von Jesus? Und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Du musst zunehmen an Gnade, aber nicht nur an Gnade, sondern auch an Weisheit. In dem Maße, wie die Gnade wächst, in dem Maße wächst auch die Weisheit. Dass du sagst, ich habe nicht Narrenfreiheit, ich kann nicht alles machen, was ich möchte. Wir sind berufen, in der Gnade zu stehen und zu bleiben, die Gnade zu bewahren. Halte, was du hast. Liebe Leute, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, was er dir zu stehlen kann, was er dir stehlen kann. Weißt du, die versuchen, das dir wegzunehmen, das bisschen Hoffnung, das bisschen Licht, das bisschen Leben, das bisschen Freiheit. Gib dich nicht mit diesem frommen Gesindel ab, die frömmer sein wollen. Ich sag euch, das ist die Geschichte. Mich hat's gestört, dass die gerade dort in dieser Wohngemeinschaft, ja, wir möchten ganz biblisch sein. Nein, du kannst gar nicht biblisch sein, weil es nicht möglich ist. Es sei denn, du hast die Gnade Gottes. Und da brauchst du viel Gnade, um biblisch zu sein. Dass Gott dir Geduld gibt. Dass Gott dir dein Herz verändert. Unser Herz wird nur durch die Gnade verändert und nicht durch irgendwelche biblischen Gedankengüter. Du kannst die Bibel auswendig können und doch unbiblisch leben. Dann fingen sie an mit Speisevorschriften, dann fingen sie das alles möglich zu machen. Weißt du, die sind so fanatisch geworden. Und am Schluss ist die Kasse weg. Und dann haben sie alle geguckt. Und dann plötzlich gehen dann die Augen auf. Dann fallen sie, ja, wie vom Pferd getreten. Wieder, was ist passiert? Und weißt du, was passiert ist? Diejenigen, die so laut geschrien haben, wir mussten die WG auflösen. Die haben nämlich ihr eigenes Grab geschaufelt. Die wollen biblisch sein. Ich habe nichts gegen die Bibel. Aber ich habe gegen Religiosität, religiösen Fanatismus, Schwärmerei, Überspanntheit. Da habe ich was. Das ist nicht mehr Gnade. Gnade ist nüchtern sein. Sei besonnen. Und natürlich voller Liebe. Das gehört alles dazu. Weißt du, nicht irgendwie in eine Schablone hineinfassen. Gnade passt in keine Schablone. Die Gnade, die wir erleben als Jünger Jesu und so weiter, die passt in keine Schablone. Und die kannst du auch nicht durch Beschneidung erreichen, so wie die gesetzlichen Menschen damals in der Zeit der Apostel. Gnade ist, du lässt dich in Gott fallen. Das ist Gnade. Dass du einfach sagst, Herr, hier bin ich. Wie heißt es in Römer Kapitel 2, Vers 28 und folgende Verse? Denn nicht der ist ein Jude. Und ich sag euch, die meisten Juden sind gar keine Juden, wenn ihr wüssten. Die stammen vielleicht von Wikinger ab. Ja, in aller Ehrlichkeit. Wenn Sie nur Ihr Blut untersuchen würden, da würden Sie feststellen, dass Sie Mischlinge sind, weiter nichts. Denn der ist ein Jude, und da ist die Diskussion, wer ist ein Jude? Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich, der auch äußerlich, also sich beschneiden hat und so weiter. Die äußerliche Beschneidung am Fleisch ist nichts Nütze. Der ist ein wahrer Jude, der inwendig beschnitten worden ist, an seinem Herzen. Der inwendig, nicht nur am Geschlechtsteil, die ganze Beschneidung, nicht nur in Sexualität, in Moralität und so weiter, dass du moralisch da, ja, ich gucke keine Frau an oder keinen Mann. Und Juden würden nie mit einer Frau auf der Straße sprechen. Das ist eine Schande, aber Jesus lässt sich sogar von einer Frau berühren und die wird geheilt dabei. So, nicht der ist ein Jude, der äußerlich am Fleisch beschnitten ist, sondern der am Herzen beschnitten ist, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das soll so Lob Gottes geschehen und so weiter vor Gott. Nur der wird von Gott akzeptiert, der im Herzen beschnitten ist. Beschneidung ist ein großes Thema und wird noch ein großes Thema werden. Und da wird die Gesellschaft gesprengt und zerrissen. Es hat nichts mit Antisemitismus zu tun oder Anti-Islamismus. Beschneidung ist etwas, was die alte Religion des Gesetzes hat. Wir sind in der Gnade. Die Moslems kennen auch keinen lieben Heiland. Nur diesen zornigen, bösen Gott. Ja, in aller Liebe. Die kennen nur das Alte Testament. Aber die haben Jesus nicht kennengelernt. Und in dem Augenblick, wenn sie Jesus kennenlernen, dann lassen sie das Alte und greifen und halten sie fest an Jesus. An die Gnade Gottes. Der ist also beschnitten, der am Herzen beschnitten ist. Und die Frage ist, wie sieht es mit einer Herzensbeschneidung aus? Und was aus dem Herzen kommt? Ehebruch, Mord, Diebstahl, Bitterkeit, Zorn, Wut. All das Böse kommt aus dem Herzen. Weißt du, viele sind fromm. Ich bin ein Jude. Ich bin ein Moslem, bin beschnitten. Vergiss den Schmarrn. Du sollst am Herzen beschnitten sein, dass du deinen Mund halten kannst und nicht über andere tratscht und quatscht und schlecht machst und andere richtest und verdammst und weißt nicht, dass in deinem eigenen Leben der Balken steckt und willst dem anderen den Splitter aus dem Auge holen und weißt nicht, wie es um dich steht in deinem persönlichen Leben. Gnade ist, dass du an dir selber arbeiten kannst. Das ist Gnade. Und am Herzen beschnitten bist und merkst, Mensch, lieber Gott, das sind noch so viel wilde Triebe in meinem Leben. So viel wilde Triebe. So extrem bin ich da. Ich pendle immer von einem Extrem zum anderen. Und als wenn du die Christen anguckst, weißt du, die pendeln von einem Extrem zum anderen. Gott helfe ihnen, wieder auf den Teppich zu kommen, normal zu bleiben, die gesunde Mitte. Und wir brauchen diese gesunde Mitte im Leben. Und das ist Gnade, wenn du das Heil begreifst. Ich muss nichts tun, aber ich tue das, was Gott will. Dein Wille geschehe. Das ist diese Beschneidung. Und die kommt von Gott. Diese Herzensbeschneidung kann kein Rabbi, kein Imam und kein Pastor machen. Dieses kann, und kein Arzt, das kann nur der liebe Gott. Dein Herz beschneiden, so dich ein bisschen zurechtstutzen. Er kann dich richtig frisieren und dich richtig darstellen. Denk an die Geschichten der Bibel. Weißt du, viele wollen, geben sich so schlau und so groß und so weiter und glauben, wir werden den Bräutigam sehen. Und was ist? 5 davon sind Törichte. Und die 5 müssen dann nachher zu den Krämern rennen. Wo kriegen wir noch Öl für unsere Lampen? Ihre Herzen waren nicht bereit. Aber die Klugen, die haben weitergedacht. Die haben Gnade gehabt und die Weisheit gehabt. Die haben Vorrat sich besorgt. Und weißt du, wir merken, wir werden spätestens, wenn wir an der Tür der Ewigkeit stehen, wir werden merken, was die Sache ist, ob wir richtig gestanden sind oder nicht. Weißt du, wir können so viel spielen und so viel vormachen und so viel sagen und sprechen, aber am Tor der Ewigkeit kann niemand mehr was sich vormachen. Dann kommt die Wahrheit raus. So, wenn du krank bist, dann kommt die Wahrheit raus. Was haben sie gemacht, dass jetzt das und das bei ihnen passiert ist? Der verlorene Sohn, der ist vom Vater weggegangen und hat versucht, sich bei den Bauern anzuklammern. Und bitte, gib mir dieses Schweinefraß. Weißt du, was Schweinefraß ist überhaupt? Das ist nicht so, was heute die Schweine kriegen aus der Industrie. Wir haben zu Hause Schweine gehabt. 2, 3 Ferkeln und dann große Schweine. Und weißt du, was die Schweine alles kriegen? Alle Abfälle, alles, was verschimmelt ist, alles, was man nicht mehr isst, alles, was man wegwirft. Das haben wir im Eimer immer gesteckt und dann hat man im Schweinestall gebracht, den Schweinen zum Fraß. Nicht so sauberes Fischmehl. Schweinefraß. Und er wollte alle Abfälle, alles, was die anderen liegen gelassen haben, das wollte der auch nehmen und sagt, ich möchte meine Seele sättigen. Aber das geht nicht. Bis er sich besonnen hat, mein Vater hat doch Brot die Fülle, warum gehe ich nicht zu meinem Vater? Und das ist Gnade. Jetzt kommt er nach Hause und der Vater nimmt ihn an und sagt, Junge, freue mich, dass du gekommen bist. Das ist die Liebe Gottes, das ist Gnade. Gott hat ihn nicht rausgeschmissen und der Vater hat ihn nicht rausgeschmissen. Er hat gesagt, Junge, schön, dass du zur Vernunft gekommen bist. Schön, dass du kapiert hast. Das ist der Platz, wo du gut aufgehoben bist und wo du nicht diesen Dreck da fressen musst, was die anderen selbst nicht mal fressen wollen. Schweine sind ja nur Abfallbeseitiger. Sind nur Abfallbeseitiger. Dafür sind sie da. Und der Junge kam zur Vernunft und sagte, Vater, du glaubst gar nicht, wo ich gelandet bin, was mit mir passiert ist. Da sagte er, jetzt ist dir Gnade widerfahren, bitte geh nicht mehr fort. Bleib hier. Bleib bei mir. Du wirst bei mir gut haben. Und du sollst nicht ein Tagelöhner bei mir sein, sondern mein Sohn sollst du sein. Du sollst wieder mein Erbe sein. Und für dich ist auch im Vaterhaus Platz. Du darfst nach Hause kommen. Du darfst dein Leben wieder ganz neu entdecken. Dein Leben kann wieder ganz neu aufgerollt werden. Und das ist Gnade, dass ich wieder von vorne angefangen kann mit Null. Und der Junge fing mit Null an. Alles verlebt, leere Taschen, leeres Herz, leerer Magen. Und er sagt jetzt, Vater, oh, du machst sogar für mich ein Fest. Ich bin willkommen bei dir. Das ist Gott. Sein vagabunden Leben hat aufgehört. Und jetzt beginnt ein erfülltes Leben. Gnade. Und ich bin überzeugt, weißt du, was er das erste gemacht hat? Da war sie richtig satt gegessen. Beim Vater. Richtig satt. Mit diesem Mastochsen und so weiter. Sowas hat er schon lange nicht mehr gehabt. Gott will, dass es dir gut geht. Und Gnade ist es, Epheser Kapitel 2, Vers 8 und folgende Verse. Aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Also noch einmal. Aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben. Du glaubst, du nimmst an, du akzeptierst, du vertraust. Da geht das nicht. Ihr seid errettet aus Gefühlen. Nein, du hast nichts gefühlt, aus Glauben. Und durch den Glauben. Und dann heißt es, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Also, deine Erlösung ist ein Werk Gottes, dass dir das Licht aufgegangen ist, dass du kapieren kannst, dass du Ja sagen kannst. Es ist nicht dein Verdienst, sondern Gottes Werk. Der Schächer am Kreuz, der konnte nichts mehr machen. Der hing fest in Lukas Kapitel 23. Der hing fest. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da konnte nichts tun. Keine guten Vorleistungen mehr leisten. Der sagte nur, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Da konnte nicht mal fromm sein. Da konnte nicht mal in der Gemeinde sein. Da konnte nicht irgendwo Mitglied mehr werden. Da konnte sich nicht mehr taufen lassen. Da konnte nichts mehr wieder gut machen. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Aber ich darf auch eines sagen, wenn der vom Kreuz runtergekommen wäre, der wäre in die Gemeinde gegangen, der hätte jetzt sein Leben in Ordnung gebracht, der wäre bei Jesus geblieben, der wäre nie von Jesus weggegangen. Aber er hat keine Chance mehr gehabt. Es war auch nicht mehr nötig. Er ist ins Paradies gekommen durch Jesus. Weißt du, der kleinste Glaube, wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, reicht aus, um gerettet zu werden. Aus Gnaden durch den Glauben. Weißt du, und dieser Senfkorn fällt in die Erde und fängt an zu wachsen. Und die Frucht ist das, was in dem Samen drin enthalten ist, die Frucht. Ob jetzt die aufgeht oder nicht, das ist jetzt egal. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Er hat den Samen bekommen dafür. Und wenn er dann treu geblieben wäre und auf der Erde weitergelebt hätte, hätte er das alles gemacht. Ich bin davon fest überzeugt. Viele verzweifeln an ihrem Glauben, weil manchmal die Frucht fehlt. Man erkennt nichts in seinem Leben und man fragt sich, warum passiert bei mir nicht mehr? Es ist Gnade. Wenn bei dir was passiert, ist es Gnade. Wenn die Frucht aufgeht oder der Same aufgeht. Es ist Gnade, wenn das Wort Gottes wirkt. Weißt du, aber wenn du etwas meinst, ich muss was tun, damit Gottes Wort sich erfüllt, Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist stark genug. Du musst Gott nicht verteidigen. Viele zweifeln an ihrem Leben, wenn sie keine Ergebnisse sehen, keine Auswirkungen, keine Resultate. Ja, ich habe kein Zeugnis. Weißt du, das ist gar nicht schlimm. Der Same ist da. Das Wort Gottes ist in deinem Herzen. Du hast Jesus aufgenommen. Der Same ist da. Und jetzt wieder Schächer. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Auch wenn du keine Auswirkungen siehst. Im Gegenteil, dem Schächer sind die Knochen noch gebrochen worden. Damit er schneller stirbt. Aber der hatte das Zeugnis. Und das reicht ihm aus. Weißt du, dir reicht schon aus, wenn du weißt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist Gnade. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann musst du nicht große Resultate sehen und dich wundern. Bei mir müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Es ist Gnade, wenn mehr passiert. Aber du hast vielleicht nur ein Talent bekommen. Und es reicht aus. Wuchere mit dem einen Talent, was du bekommen hast. Du bestimmst nicht, wie viele Talente du kriegst, sondern das gibt der Herr selbst. Der eine zwei, der andere fünf, der andere zehn und der eine gar nichts. Und er weiß auch warum. Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Nicht du bist, sondern du wirst. Du musst nur ein bisschen abwarten. Gottes Gaben sind unwiderruflich. Was er einem verspricht, was er sagt, das geht in Erfüllung. Auch wenn es etwas länger dauert. Auch wenn du nicht viel spürst. Es ist Gnade, im Glauben zu leben zu dürfen. Ja? Gott gibt mich nicht auf. Einfach zu wissen, egal was passiert, ich lebe unter der Gnade. Auch wenn alles schief geht, ich bin unter der Gnade. Wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Weißt du, die meisten denken, das ist ein Regenschirm. Das ist kein Regenschirm. Der Schirm des Höchsten ist Gnade. Wohl dem, der unter der Schirmherrschaft des allmächtigen Gottes ist. Und dann können 1000 auf der Seite und 10.000 auf der Seite umfallen. Das wird dich nicht treffen. Du bist unter der Gnade. Da kann der Teufel wüten, so viel er will. Du lässt dich nicht irritieren. Du bleibst entschieden. Gott hat das gute Werk in mir angefangen und er wird es auch vollenden. Das ist für mich die Gewissheit des Glaubens. Und Gott gibt mich nicht auf. Und das Schöne dabei ist, auch in meinem persönlichen Leben oder in deinem Leben vieler Christen, anderer Christen, weißt du, wenn du zu Jesus kommst, Gott interessiert sich nicht mehr für deine Vergangenheit. Lass dir das gesagt sein. Der Teufel ist es. Ja, was hast du getan? Wie oft hast du die Ehe gebrochen? Wie oft hast du gemordet? Wie oft hast du gestohlen? Wie oft hast du gelogen? Wie oft hast du das und das und das getan? Das ist der Teufel, das sind die Pharisäer. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht, deine verpassten Gelegenheiten, deine Versäumnisse. Er ist gnädig. Er schaut nicht zurück. Geschwister, das ist so wichtig, dass ihr die Predigt versteht von heute Morgen. Gott schaut nicht zurück, Gott schaut vorwärts. Er schaut vorwärts. Und das ist das Geheimnis der Gnade. Die Gnade schaut vorwärts, dass man jetzt weitergeht, nicht mehr im Alten vegetiert, so wie früher. In der Vergangenheit, ich löse mich von den ganzen Familienbanden, von den ganzen Flüchen, von der ganzen Verdammnis, von gestern und vorgestern. Es ist vorbei und was vorbei ist, ist vorbei. Und du hast kein Recht, diese Dinge wieder hochzuholen, weil Gott es hinter sich geworfen hat. Du musst dich von dem Schmerz der Vergangenheit dich verabschieden. Das ist Gnade. Ade, ich lebe nach vorne. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich lebe nach vorne. Und bevor du die Segnungen Gottes erreichst und bekommst und erfährst und verinnerlichst und genießt, du musst deine Vergangenheit hinter dir werfen. Ich vergesse, was dahinter ist. Stell dir mal vor, der Apostel Paulus, viele Leute haben dem Paulus zugesetzt. Paulus, weißt du, was du der Gemeinde alles angetan hast? Du hast uns ins Gefängnis gebracht. Du hast mich gezwungen, den Namen Jesus zu lästern. Und er sagt, ich habe viele gezwungen, Jesus zu lästern. Verfluche Jesus. Und jetzt predigst du von Jesus. Er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich vergesse, was ich getan habe. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Ich vergesse, was schlecht war. Das nehme ich gar nicht mit in mein neues Leben. Du hast Erbarmen widerfahren. Denke nicht, ständig an dein Gestern, was gestern war. Du lebst nicht in gestern. Gestern gehört dir nicht mehr. Dir gehört nur das Heute. Und das Morgen gehört auch dir noch nicht. Schick die ganzen schmerzlichen Erfahrungen in deinem Leben, die ganzen schmerzlichen Erlebnisse in die Hölle und sag zum Teufel mit euch. Alles, was dich betrübt hat, was dich traurig gemacht hat, was dich zerstören wollte, speise alles fort, löse dich davon. Du bist jetzt durch Jesus frei. Die Macht der Finsternis ist zerbrochen in deinem Leben. Diese ganze Zeit der Unwissenheit. Gott sagt, ich rechne die Zeit der Unwissenheit euch gar nicht zu. Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und 14. Jesus hat dich von deiner Vergangenheit befreit. Brüder, Schwestern, alle, die irgendwo Probleme habt mit eurer Vergangenheit, Jesus hat dich von deiner Vergangenheit befreit. Lass uns zusammen sagen, Jesus hat mich von meiner Vergangenheit befreit. Amen. Noch einmal. Jesus hat mich von meiner Vergangenheit befreit. Und zwar für immer. Für immer. Die kann mich nicht mehr einholen. Die kann noch so schnell laufen, wie sie will. Deine Vergangenheit kann dich nicht mehr einholen. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, durch welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Wir preisen Gott, weil wir erlöst sind. Wir sind in einem neuen Zustand. Wir haben eine ganz neue Ausgangsbasis. Eine ganz andere Grundlage. Egal was passiert ist oder was noch passieren wird. Durch Jesus bist du versetzt an himmlische Orte. Du lebst nicht mehr in Berlin. Ja, da ist nur dein Körper, der geht hier spazieren. Aber deine Persönlichkeit, dein wahres Wesen ist bei Gott versetzt in der Herrlichkeit. Egal, welche Stürme noch auf dich kommen werden. Egal, was passiert. Deine Krone ist bei Gott. Deine Heilsgewissheit, die ist im Himmel aufbewahrt. Dein Name steht im Buch des Lebens, nicht in irgendeinem Buch von einem Standesamt, wann du geboren und wann du gestorben bist, nein, und wann du geheiratet hast. Und weißt du, du bist unter der Gnade. Die Pforten der Hölle können meine Gemeinde, können dich und mich nicht überwinden. Glaub mir das. Die Pforten der Hölle, die können bibbern, so viel sie wollen. Sie können dich nicht überwältigen. Der Löwe kann brüllen, so viel er will, der kann dich nicht aus der Fassung bringen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin unter der Gnade, unter dem Schirm des Höchsten. Die Hölle kann mich nicht erschüttern. Ich stehe auf dem Felsen, der unerschütterliche Jesus Christus. Und da kann die Brandung noch so stark sein, die Stürme noch so mächtig sein. Jesus ist unerschütterlich. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, meine Kinder nicht erschüttern. Du bist in Sicherheit bei Jesus, in guten Händen. In Jesus hat dein Leben ein festes, stabiles Fundament. Wenn du auf Jesus hörst und konsequent ihm nachfolgst, dann hast du dein Leben nicht auf Sand gebaut, sondern auf Felsen, auf dem Fels der Ewigkeiten. Und dann erscheint dir das Leben in einem ganz anderen Licht. Du lebst aus Gnaden. Gut, dass ich hier mein Haus gebaut habe und nicht da unten im Tal. Und so weiter. Du lebst aus Erbarmen, du lebst aus der Gnade Gottes. Du bist Gottes Eigentum und egal, was jetzt passiert, du bist mein Sohn und nicht mehr ein Tagelöhner, der nur für den Augenblick lebt. Du bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, hat der Vater gesagt. Für ihn hat er schon immer gelebt, aber jetzt lebt er wirklich. Wie Jesus in dir ständig zunimmt und je mehr er zunimmt in deinem Leben, desto mehr wirst du von der Gnade erfasst, ergriffen und am Schluss sprichst du nur noch, es ist alles Gnade. Leute, es ist alles Gnade. Wir sind alles Gnadenkinder. Wir miteinander, die ganze Gemeinde, wir sind alles Gnadenkinder. Dass ich hier bin, ist Gnade. Dass du da bist, ist Gnade. Und dass wir noch hier sind, ist Gnade. Was wollen wir? Es ist alles Gnade, dass wir noch am Leben sind. Wir hätten auch verhungern können. Über uns hätte eine Atombombe fallen können. Wir hätten auch sterben können. Aber Gott hat Gnade gegeben. Wir hätten zerstreut werden wie die Juden in alle Herren Länder. Wir sind noch zusammen. Dank der Gnade Gottes. Halleluja. Dank der Gnade Gottes. Aus Gnaden seid ihr errettet. Gott hat dich gesucht und ist dir nachgegangen. Ich will jetzt eine ganz große Wahrheit, die Gott mir aufgeschlossen hat, euch weitergeben, ein Stück weit wenigstens, versuche ich. Weißt du, hättest Gott nicht gesucht, aber er hat dich gesucht. Er ist dir nachgegangen. Er hat dir in deinem Herzen so einen Wunsch gegeben. Ich möchte die Wahrheit kennenlernen. Ich möchte herausfinden, wie ist das und was, warum ist das so und. Gottes Gabe ist es und war es und bleibt es. Gottes Geist hat dich zum Glauben gebracht. Nicht der Pastor, nicht der Evangelist, nicht der Prediger, nicht der Bruder, nicht die Schwester. Gottes Gnade war es. Gottes Hand hat dich in die Gemeinde geführt. Nicht der Teufel. Die Gnade Gottes war es. Der Herr tat hinzu zur Gemeinde, die da gläubig wurden. Es war die Hand des Herrn. Es war die Hand des Herrn, die an dir arbeitet und dich formt und prägt. Dir das Profil deines Lebens gibt, dass du das wirst, was du geworden bist bis jetzt. Und ich sage, du bist noch nicht fertig, mein Bruder, Schwester. Die Gnade arbeitet noch weiter. Wenn du treu Gott bleibst, und weißt du, Gott achtet nur auf die Treue. Der Untreue verliert die Gnade. Aber der Treue, an dem arbeitet Gott. Du warst über wenigem getreu, sagt der Herr in seinem Gleichnis. Du bist in der Hand Gottes gezeichnet. Und wer kann uns von der Liebe Gottes trennen, wenn du die Gnade mal erfasst hast? Diese haltende Gnade, die dich am Haus Gottes hält und dich immer wieder herzieht. Du musst wieder in die Nazareth-Kirchstraße 51 kommen oder da, wo dein Zuhause ist, wo du geistlich geboren worden bist. Du musst, weißt du, du kommst immer wieder zu deiner Laichstätte zurück. So wie die Aale und die Lachse oder sonst was. Du kommst wieder zurück, da, wo du wiedergeboren wurdest. Und bevor der Mensch stirbt, wird er alt und so weiter und will immer noch einmal sehen, wo habe ich meine Kindheit verbracht. Das ist typisch. Dann weißt du, dein Mann oder die Frau wird bald sterben. Denn die wollen noch einmal zurück zu ihren Laichplätzen gehen. Aber das nur nebenbei. Es ist Gnade, dass Gott dir seinen Geist gegeben hat, dass er dir das höchste Gut, den Heiligen Geist, dir anvertraut hat, dir zur Verfügung gestellt hat, den Heiligen Geist. Weißt du, jetzt hängt es von dir ab, wie du das anwendest und wie du das einsetzt und wie du die Dinge gebrauchst. Und du musst Gott dann Rechenschaft ablegen für die Gnade, was du damit erwirtschaftet hast. Da müssen wir Rechenschaft abgeben. Wir werden aus Gnaden errettet, weil Gott es so will, weil es eine Gabe Gottes ist, eine Gnade Gottes. Die Gnade ist eine Erfindung des Herrn. Es ist nicht meine und deine Erfindung. Unsere Errettung können wir niemand zuschreiben. Der hat mich bekehrt. Nee. Der Herr hat dich bekehrt. Und der Herr sagt, ich will bekehren die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Ich will das tun. Irgendjemand wurde gebraucht natürlich, aber bekehrt hat dich der Herr. Er hat dich errettet und rausgezogen aus dem ganzen Schlamassel. Weißt du, du kannst deine Errettung niemand zuschreiben. Auch nicht dir selbst. Auch nicht dir selbst. Weißt du, ich habe mich bekehrt, ich habe mich überzeugt, habe mich vergewissert, ich bin draufgekommen, ich habe es entdeckt. Nein, wenn Gott dir das nicht offenbart hätte, er es nicht kapiert. Weißt du, er hat dich erleuchtet. Er hat dir die Einsicht gegeben, das ist Gnade. Deine Errettung kannst du nicht deinen Eltern, deinen Erziehern oder wem auch immer zuschreiben, auch nicht dem Pastor, dem Evangelisten. Unsere Errettung, weißt du, das ist ein Geschenk der Gnade. Kannst nicht einmal dem Teufel zuschreiben. Manche schreiben dem Teufel ihre Errettung. Ja, wäre ich nicht krank geworden, wäre ich nicht in die Gemeinde gekommen. Wäre ich nicht gefangen gewesen, hätte ich nicht nach Freiheit gesucht. Hätte ich nicht Probleme gehabt und so weiter, hätte ich keine Angst vor dem Tod gehabt oder vor der Hölle. Oder was auch immer, ich wäre nicht Christ geworden. Nein, die Gnade war es, dass du Schiss gehabt hast auf Deutsch vor diesen oder jenen Dingen und dich gefürchtet hast und gesagt, ich möchte so schnell wie loswerden, was kann mir helfen? Und dann hat Gott gesagt, meine Gnade reicht aus für dich. Ja, aber ich habe so einen Pfahl im Fleisch. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, das ist, was das Evangelium ausmacht. Das muss auch ein super Mann wie Paulus auch erleben. Und er versucht, dreimal habe ich gefastet. Und wenn einer beten und fasten konnte, war Apostel Paulus. Aber das hat nichts genützt. Meine Gnade reicht aus. Einfach meine Gnade reicht aus. Du kannst auch dir Erlösung niemand zuschreiben. Es war Gottes Erbarmen. Jesus ist unser einziger Erretter, der uns in den Weg getreten ist, unseren Weg gekreuzt hat. Der gute Hirte hat dich gesucht und gefunden. Das ist Gnade. Und der gute Hirte ist dir nachgegangen. Was glaubst du denn, wie Gott Menschen nachgeht? Die kapieren das bloß nicht. Da klopft es an. Weißt du, hast schlechtes Gewissen. Auch das schlechte Gewissen ist Gnade. Friedrich Hiller hat 1760 ein Lied geschrieben. Und zwei Gedichte möchte ich lesen oder Lieder. Man kann das auch singen natürlich. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Und zähl ich zu den Wunderbaren, meinen stolzen Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich, dass ich, was ich bin, und es erfreut mich sehr und rühme mich der Barmherzigkeit. Erbarmen ist mir widerfahren. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durch Blut des Sohnes mich völlig rein. Also die ganze Versöhnung, die ganze Erlösung ist ein Werk Gottes. Du hast dich nicht mit Gott versöhnt, er hat dich mit Gott versöhnt. Verstehst du? Und dann heißt es weiter, schreibt Hiller, wo kam es her, warum geschieht? Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und dann sagt er weiter. Dies lasse ich keinem Geschöpf mehr rauben. Dies soll mein einziges Rühmen sein. Auf dieses Erbarmen will ich glauben. Auf dieses bete ich auch allein. Und um dieses bete ich auch allein, auf dieses dulde ich auch in der Not und auf dieses hoffe ich auch im Tod. Erbarmung, 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 Erbarmung. Gott, der du reich bist an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir. Geschwister, und das ist so wichtig, dass das Erbarmen Gottes immer noch mit uns ist. Herr, erbarm dich meiner. Guck mal, war ich schon wieder so ein Lump. Hab wieder einen Fehler gemacht. Hab wieder in die Falle gelangt. Bin wieder durchgefallen. Gott, der du reich bist an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Armen. Mich Armen. Mich Armen. Durch meines Heilands Tod zu dir, da bin ich ewig hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Aus Erbarmen. Gott hat Mitleid mit dir und mir gehabt. Er sagt, der arme Mensch da unten, der arme Matutis, der arme oder die arme so und so. Weißt du, Gott hat Erbarmen mit dir gehabt. Und da habe ich noch ein altes Lied, auch was man früher gesungen haben. Aus Erbarmen nimm ich Armen. Aus Erbarmen nimm ich Armen. Nimm mich, Jesus, wie ich bin. Dir, dem einen heiligen Reinen, dir gehöre ich forthin. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib den Segen deinem Kinde und bewahre ihn in mir. Weißt du, die Gnade muss bewahrt werden von ihm in dir. In dir. Und bewahre die Gnade in mir. Auf dich schauend, dir vertrauend will ich meine Straße ziehen. Halt mich immer, lass mich nimmer, Herr, von deiner Seite fliehen. Herr, ich suche, Herr, ich flehe. Nur dein Erbarmen. Geschwister, wir sollen vielmehr uns der Gnade Gottes sehnen, verlangen. Herr, erbarme dich über meine Familie. Herr, erbarme dich über mein Geschäft. Herr, erbarme dich über meine Gemeinde. Herr, erbarme dich über meine Gesellschaft oder unsere Gesellschaft. Dann will es dunkeln, lass es funkeln, deiner Gnade hellen Schein. Gott der Wahrheit und der Klarheit, führe mich aus im finstern Tal. Herr, ich suche, Herr, ich flehe, nur um dein Erbarmen. Meine Ruhe ist nur in dir. Mein Friede ist nur in dir. Und alles kommt von dir. Will es dunkeln, lass es funkeln, das habe ich jetzt gelesen. Dir ergeben will ich leben, will in deinem Lichte stehen, bis da taugen meine Augen, dich vom Angesicht zu sehen. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib dem Segen deinem Kinde und bewahre du in mir. Das ist mein Gebet. Und mit diesen zwei Gebeten oder zwei Lieder, Verse, Gedichte möchten wir einfach zum Abendmahl übergehen. Was ist es als Gnade, dass du am Tisch des Herrn teilnehmen kannst. David sagt, ich möchte im Hause Gottes bleiben. Weißt du, das ist Gnade. Der Herr könnte dich zum Fenster rauswerfen. Und viele sind aus der Gnade gefallen. Aber der Herr hält dich. Der hält dich aus Erbarmen. Nimm mich, Armen. Lass uns aufstehen. Herr, ich flehe meine und finde meine Ruhe nur in dir. Lass unsere Hände zum Herrn erheben und lass uns beten. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Gib deinem Kind den Segen und bewahre du in mir. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade geschenkt hast, dass wir das begreifen können, was es bedeutet, gerettet sein. Welch Glück ist, gerettet zu sein. Welche Gnade ist es, Kind Gottes sein zu dürfen. Welche Gnade ist es, dass sein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Herr, ich danke dir für das alles, was wir hier auf dieser Welt uns nicht kaufen können und was wir aus Gnaden von dir bekommen haben. Mein Herz ist überglücklich an diesem Adventssonntag. Herr, du hast dich angekündigt, du hast gesagt, ich will kommen und ich will mein Volk von ihren Sünden selig machen. Die Leute haben keinen Raum für dich in der Herberge gehabt, aber du hast dir selbst Raum geschaffen. Und du schaffst auch heute Morgen Raum in unseren Herzen, in unserer Seele, in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, wo wir auch immer sind, dass du eine Herberge bekommst, dass du ein Zuhause bekommst und dass du gerne bei uns bleibst. Aus Erbarmen. Halleluja, Herr. Und alles, was wir haben, wir sind nur aus Erbarmen. Niemand darf sich rühmen. Und das Wort vom Herrn an Apostel Paulus ist auch die Botschaft an dich heute Morgen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du bist schwach und fühl dich schwach. Du darfst dich schwach fühlen, aber in dir ist die Kraft Gottes mächtig. Die Gnade Gottes wirksam und die Gnade Gottes wird dich ans Ziel bringen. Bruder, Schwester, bleib in der Gnade und verliere nicht die Gnade. Halte dich an der Gnade. Du musst dich nicht an niemand halten. Nicht an einen Pastor, nicht an einen Bruder, nicht an eine Schwester. Halte dich an der Gnade Gottes. Gott hat das Werk in dir angefangen und Gott wird das Werk in dir vollenden. Halleluja. Und alles, was du bist, ist Gnade. Kannst du Amen sagen dazu? Bist einverstanden? Gott segne dich.